Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Hallo, herzlich willkommen. Lasst uns über Politik reden.
Ja, wir sind wieder zurück und schön, dass ihr auch da seid.
Und heute haben wir eine besondere Folge, einen frühen Jahresrückblick.
Ja, wir haben gedacht, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir lassen einfach mal dieses Jahr 2025 mit all dem, worüber wir uns unterhalten haben, Revue passieren.
Was wir das erste Mal machen, die letzten Jahre hatten wir sowas nicht.
Das stimmt, aber es war ja auch ein durchaus ereignisreiches Jahr, dieses 2025.
Ja, und wir dachten dann auch, jetzt im Dezember, alle haben hoffentlich auch mal was anderes im Kopf. Du kannst noch nicht so richtig, aber
bist nee, jetzt das schon ist auch richtig. Als Politik. Also bei mir geht es auf jeden Fall bis zum 19. Dezember durch. Also 19. Dezember ist Bundesratssitzung, da kommen noch die letzten steuerpolitischen Vorhaben der Regierung für dieses Jahr. Und ich gebe mich im Moment der Hoffnung hin, dass ich vielleicht dann am 22., 23. Dezember, der 20., 21. ist ja Samstag, Sonntag, also dass in diesen zwei Tagen vor Weihnachten dann vielleicht nichts Großes mehr passiert und man einfach so ein bisschen aufräumen, die letzten Karten schreiben, die letzten Geschenke besorgen und vielleicht einfach mal Weihnachtsstimmung tanken kann.
Und ich weiß ja, dass du diese Zeit sehr liebst. Die Adventszeit und Weihnachten sowieso.
Ich sage ja immer, im November, Dezember habe ich keinerlei Lust zu verreisen, also nicht aus Deutschland weg, weil ich finde, da ist unser Land, also eigentlich die ganze deutschsprachige Region mit ihrer Weihnachtsmarkttradition einfach der schönste Ort auf diesem Planeten.
Dann hast du den Beruf ja richtig gewählt, weil du kannst ja auch gerade gar nicht weg.
Stimmt.
Versuchen wir trotzdem mal jetzt so ein bisschen in so eine Mischstimmung zu kommen. Nicht Miss, sondern Mischstimmung.
Ja, woraus das, willst du dir denn zusammenmischen?
Aus eben ein bisschen besinnlich zurückschauend und nicht jetzt die aktuellen Dinge, was ist gerade wieder passiert, aufrufen, sondern wirklich mal so etwas, was man sonst in den Medien ja zwischen den Jahren findet. Alle gucken da zurück und das machen wir jetzt. Sind natürlich alle großartig gewesen. Aber was ist für dich so in der Rückschau einfach etwas, was dich bewegt hat, was auch ohne, dass wir das jetzt vorher abgesprochen hätten, im Gedächtnis?
Also mir ist jetzt ehrlich gesagt keine einzelne Folge so im Gedächtnis. Ich finde natürlich immer unsere Folge mit den Gästen besonders interessant, weil ich meine, mich selber höre ich ja häufiger reden. Insofern ist das, finde ich das immer sehr bereichernd, wenn wir einen Impuls von außen bekommen. Aber ich glaube, wir haben das Thema, wir haben ja gesagt, wir wollen sozusagen als übergreifendes Thema uns mit Demokratie beschäftigen. Ich glaube, das haben wir schon sehr richtig gewählt, denn der Kampf um die Demokratie ist Ende 2025 mit Sicherheit nicht einfacher geworden, als er am Anfang war. Er hat sich nicht entscheidend zum Negativen verkehrt, aber es ist ein Thema, was uns einfach weiter beschäftigen muss und deswegen finde ich es gut, dass wir dem 2025 so viel Zeit gewidmet haben.
Und da ist Justus Bender als ein Gast mir auf jeden Fall noch sehr, sehr präsent. Die anderen Gäste auch, das geht mir ganz genauso wie dir, dass ich das immer sehr bereichernd finde und das sind ja einfach schlichtweg Menschen, mit denen ich sonst sowieso nicht irgendwie in Kontakt oder ins Gespräch kommen würde.
Ja, nur gut, jetzt Justus Bender habe ich ja auch erst bei dieser Gelegenheit kennengelernt.
Aber bei dem Thema eben Demokratie, wir hatten ja auch Johannes Winkel da, aber der Kampf, wenn du sagst Kampf um Demokratie, ist mir Justus Bender und das, was er uns berichtet hat, worüber er so nachdenkt und welche Erkenntnisse er hat in Bezug auf rund um AfD und wie sie steht um unsere Demokratie natürlich noch in Erinnerung.
Ja, es ist vor allem, weil er halt wirklich diese Sicht von außen auf die Dinge hat. Ich meine, Johannes Winkel ist sozusagen einer unserer Kämpfer für die Demokratie im Jugendbereich. Und Justus Bender schaut eben so quasi als Analytiker von außen drauf. Und das ist natürlich ein ganz anderer Blick und eine ganz andere Perspektive, als ich sie auch habe, der ich halt nun mal auch in dem politischen Betrieb, in der politischen Maschinerie drinstecke.
Hast du überhaupt eine Chance, dass in deinem Alltag, der dich, und das weiß ich ja, nur noch viel mehr auffrisst, als das die letzten Jahre irgendwie war, hast du eine Möglichkeit, das, was dann er hier so gesagt hat, irgendwie nachwirken zu lassen und überhaupt mal Luft zu holen und zu überlegen, was könnte das denn für mein oder unser politisches tägliches Handeln heißen?
Ja, also man hat natürlich nicht die Zeit, jetzt sozusagen wissenschaftlich weiter zu recherchieren und dann also lange Zeit darüber zu reflektieren. Aber mir helfen diese Impulse schon. Also man hat ja doch immer so seine Momente. Das heißt, wenn man im Auto fährt, da denke ich ziemlich viel nach. Vielleicht, wenn man mal die Gelegenheit hat, in der Sauna oder so. Und das sind dann so die Punkte, wo mir sowas, oder die Momente, wo mir so etwas wieder durch den Kopf schießt und wo ich schon merke, dass das in mir auch gewisse Gedankenprozesse auslöst.
Was ist dir noch in Erinnerung, jetzt so in Herz oder Kopf, wenn du auf 25 schaust?
Ich fand 2025 war ein ziemlich ambivalentes Jahr, so ein Jahr des Übergangs. Natürlich hier in der deutschen Politik sowieso mit der Bundestagswahl, die ja einen relativ fundamentalen Richtungswechsel gebracht hat, mit den ganzen Aktionen auch der neuen Bundesregierung, über die wir uns hier viel unterhalten haben, weil das ja auch nicht ohne Rückwirkungen auf meine Arbeit im Land geblieben ist, aber natürlich auch mit den Entwicklungen weltweit. Ich meine, wir haben jetzt das erste Jahr Donald Trump mehr oder weniger hinter uns und ich glaube, das hat uns wirklich mehr in Atem gehalten, als wir vorher gedacht hätten. Wir haben eine sich verfestigende Polarität in der Welt mit den drei großen Playern, eben Amerika, Russland und China und denen, die auch mitspielen wollen, wozu ja auch die EU gehört. Also, ja, aber es hat sich nichts entscheidend verändert in diesem Jahr. Es hat sich nichts Neues so richtig herauskristallisiert, sondern wir sind nur in einer Phase, wo man sagen kann, die alten Dinge erscheinen immer weniger verlässlich. Also die alte Ordnung löst sich so ein bisschen auf und die neue ist noch nicht in jedem Umriss erkennbar.
Da bin ich ganz bei dir. Ich hab irgendwie den Eindruck, ohne es so richtig belegen zu können, aber dass das bei ganz vielen Dingen der Fall ist oder vielleicht auch wirklich gesamtgesellschaftlich der Fall ist, dass wir irgendwo dazwischen hängen, was immer das auch heißt.
Ja, denken wir zum Beispiel mal an die Digitalisierung, an den ganzen KI-Hype. Das war ja vor einem Jahr auch, also noch nicht annähernd so, wie das jetzt angezogen hat. Und da bin ich zum Beispiel auch sehr gespannt, wird das also auch wirklich in diesem Tempo, in dieser disruptiven Geschwindigkeit weitergehen? Oder sehen wir jetzt nach diesem ersten Hype doch auch ein gewisses Abflachen und ein organischeres Wachstum der KI-Frage? Das wird mit erheblichen Rückwirkungen auch auf unser alltägliches Leben haben.
Wir haben in 25 relativ viel Folgen auch zu bundespolitischen Themen gehabt und zur CDU, was ja irgendwie auch in der Logik der Sache liegt, weil du durch dein Amt jetzt als Finanzminister ganz anders als früher als Kultusminister eben auch bundespolitisch verwoben bist und ja auch im Bundesvorstand bist. Welche Bilanz ziehst du also am Ende dieses Wahljahres? Es gab ja sowohl selbstsuggestiv als auch generell unheimliche Erwartungen an den Wechsel.
Ja, und die Erwartungen waren so hochfliegend, dass sie eigentlich nur enttäuscht werden konnten. Das ist ja das, was wir jetzt auch erleben. Und trotzdem, ich will es mal an einem ganz einfachen Punkt festmachen, der sich wirklich auch ganz unmittelbar in meiner persönlichen Arbeit niedergeschlagen hat. 2024 war eigentlich ein ziemlich ruhiges Jahr. Also ich meine, ich hatte genug zu tun, man hat auch im Land genug zu tun, wir hatten eine neue Landesregierung, ich hatte ein neues Ressort, ich musste mich da einarbeiten. Aber bundespolitisch war es ein ausgesprochen ruhiges Jahr, weil es kam ja praktisch überhaupt keine Initiativen mehr aus Berlin. Also nichts, womit man sich hätte auseinandersetzen müssen, was man ja im Finanzministerium durchaus mehr machen muss als im Kultusministerium. Und das hat sich mit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung massiv geändert. Also es kommen jetzt permanent neue Ideen, Gedanken, Projekte und so weiter aus Berlin. Also es ist richtig Action wieder drin, auch richtig Druck auf dem Kessel. Und also allein dadurch, also diese Lethargie, die es vorher gab und jetzt schon, ja, man kann schon darüber streiten, ob es übertriebener Aktionismus ist, das ist ein ganz erheblicher Unterschied oder eine ganz erhebliche Friktion, die diese Wahl und die neue Bundesregierung mit sich gebracht haben.
Hast du den Eindruck, dass das so insgesamt auch wahrgenommen wird oder ist das eher eine politikinterne Sicht?
Also das ist zunächst mal eine politikinterne Sicht. Und man muss ja nüchtern sehen, ich meine, die Umfragen zeigen uns ja, die Menschen nehmen das eben nicht so wahr. Menschen erwarten irgendwie den großen Wurf und nicht die kleinen Schritte. Und das ist das, was wir, glaube ich, dringend hinterfragen müssen, wo wir an der Stelle ein vernünftiges Erwartungsmanagement betreiben. Also eben den Menschen erklären, warum es vielleicht mit dem großen Wurf an der einen oder anderen Stelle nichts werden kann und warum kleine Schritte, ich sage ja immer so gerne, kleine Schritte sind besser als keine Schritte, warum kleine Schritte vielleicht das Mittel der Wahl sind, zum Beispiel im Bereich Entbürokratisierung, wo ich glaube, dass man auch wirklich nur auf diesem Weg vorankommt, weil die berühmte Kettensäge ist halt auch jetzt nicht so wirklich eine Alternative.
Ich bin an so vielen Stellen bei solchen Punkten dann wirklich ganz oft bei dem Gespräch, das wir mit Justus Bender hatten, weil er dann auch oder wir zusammen irgendwie an einer Stelle sagten, ne, das Vertrauen zurückgewinnen bedeutet da eben auch, dass man klar sagt, so ja, wir haben alle Angst und das ist echt schwierig gerade, aber ich sage euch jetzt mal, was wir machen können, damit das besser wird und wir uns wieder sicher fühlen. Und dann muss man es auch einlösen. Und genau das gelingt nicht. Also dieses Erwartungsmanagement oder diese Sicht, dass irgendwie passiert das nicht, ist ja ehrlich gesagt nicht nur so von außen über die Bundesregierung gekommen, sondern hat ja auch was mit eigenen Ankündigungen zu tun.
Nein, klar, es ist natürlich auch geschürt worden. Man hat einen grundlegenden Wechsel irgendwie angekündigt und erwartet. Und viele Leute warten halt sozusagen noch immer auf den grundlegenden Wechsel und haben das Gefühl, da hat sich doch nur so die Richtung ein bisschen verändert. Das stimmt dann zwar vielleicht in der Wahrnehmung auch nicht so ganz, aber es ändert nichts daran, dass viele Menschen das so empfinden. Und deswegen dieser Ruf nach dem Motto, da müsste doch mal jetzt wirklich irgendwas durchgreifend passieren und so eine richtig sichtbare Kehrtwende in bestimmten Punkten, dass diese Sehnsucht einfach unbefriedigt ist. Ich will es mal so ausdrücken. Weil das Problem natürlich ist, dass die Kehrtwende stellen sich die Menschen auch teilweise sehr unterschiedlich vor. Es ist ja keineswegs so, als wäre die ganze Gesellschaft jetzt der Ansicht, dass die Kehrtwende in eine bestimmte Richtung erfolgen muss, sondern darüber gehen die Meinungen halt auch sehr auseinander.
Du sagtest vorhin, so wie, irgendwie sind wir in so einer Übergangszeit, so irgendwie dazwischen. Das Alte funktioniert nicht mehr so richtig, aber irgendwie ist auch noch nicht klar, was das Neue ist und was da tragen kann. Zum Stichpunkt Erwartungsmanagement fällt mir da auch jetzt nicht wegen der Personen, sondern einfach als ein Beispiel die jüngste Aufregung um diese Stadtbilddebatte ein. Diese Absurdität, die wir da teilweise haben, dass wir irgendwie nicht uns fürchterlich aufregen und fürchterlich viel passiert, aber wir irgendwie nicht vom Fleck kommen. Das ist so ein Beispiel. Es gibt mehrere, finde ich, in diesem Jahr, die man anführen könnte, die das deutlich macht, wo ich auch irgendwie den Eindruck habe, keiner kann aus seiner Rolle so richtig raus, ob er das nun wollte oder nicht. Aber diese Aufregung, die das hat und wie wir über Wochen uns dann darum gekreist haben, dass dann die Presse das wieder seziert. Was hat er denn gemeint, was hat er nicht gemeint? Beim nächsten Mal wird er dann gefragt. Er dann aber auch so bisschen trotzig aus meiner Sicht reagiert. Jetzt hört doch mal auf mit diesen blöden Fragen, das ist doch irgendwie klar, was ich meine. Aber auch wieder alles, was sich da dran hängt, dass die Frauen auf die Straße gehen, weil sie lassen sich nicht von ihnen instrumentalisieren und so. Es bleibt immer das Gefühl, Leute, worum geht's eigentlich gerade? Ich will damit nicht sagen, dass das alles nur Nonsens und heiße Luft war, aber wir sind so irgendwie im Tun und kommen nicht vom Fleck.
Ja, das ist so reflexhaftes Empörungsverhalten, was aber eigentlich am Ende nur irgendwie einen Sturm im immer selben Wasserglas bewirkt. Das zeigt, dass in unserem Land das Bewusstsein für die wirklichen Probleme noch nicht angekommen ist, also nicht breitflächig. Bei bestimmten Gruppen oder Schichten, ja, das sind auch die, die ungeduldig sind, die sagen, da muss jetzt was passieren, das kann doch so nicht weitergehen. Aber wie gesagt, solche Diskussionen zeigen, dass noch ganz, ganz viele in unserer Gesellschaft unterwegs sind, die der Ansicht sind, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm und die sollen doch einfach mal so machen, wie es früher war, so wie vor der Pandemie, war doch alles gut. Ja, war auch jedenfalls ziemlich viel gut, besser als jetzt, aber es waren halt eben auch andere Zeiten und die Welt hat sich verändert.
Jetzt redest du ein bisschen so, als ob so die anderen. Wer ist dann die anderen? Und müsste Politik nicht auch irgendwie gucken, wie sie mal vom Fleck kommt?
Natürlich, aber in diesem Fall rede ich jetzt, worüber wir auch im Podcast gesprochen haben, vor allem eben über den medialen Umgang mit Dingen, dass sich dann eben Medien, quasi offizielle Medien, soziale Medien gleichermaßen eben an solchen Dingen auch hochziehen und irgendwie niemand die, also niemand jetzt in diesem medialen Bereich mal sagt, Leute, lasst uns mal auf die wirklichen Probleme konzentrieren und nicht solche symbolischen Scheindebatten führen. Da gibt's irgendwie niemanden. Und das kann, klar kann Politik natürlich versuchen, aber natürlich ist die Versuchung auch sehr groß, wenn man merkt, also mit so einer Debatte kriegt man entsprechend Getöse und Publicity, dann auf die Debatte auch einzusteigen und statt über Probleme zu diskutieren, von denen offensichtlich niemand was hören will.
Es bleibt die Frage, wohin führt uns denn dieser Übergang?
Ja, wenn ich das so genau wüsste, also ich meine, ich versuche ihn ja nach Kräften mitzugestalten, aber ich sage ja, die Umrisse der neuen Ordnung haben sich noch nicht wirklich herauskristallisiert. Wir sehen nur, dass die alten Mechanismen, die alten Prinzipien nicht mehr tragen, was ich ehrlich gesagt zumindest zu einem großen Teil sehr schade finde, weil ich fand, die alten Prinzipien waren sehr gut und haben uns eigentlich eine lange Periode von Frieden und Wohlstand beschert. Aber wir müssen ganz nüchtern anerkennen, dass es mittlerweile zu viele Kräfte gibt, die ein Interesse daran haben, dass es nicht so weitergeht.
Einstein soll mal gesagt haben, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn.
Ja, gut, das sagt ein Naturwissenschaftler. Ich würde jetzt, also aus der gesellschaftlichen Perspektive sagen, und das ist, glaube ich, Teil des Problems, wir tun Dinge, von denen wir früher bestimmte Effekte erwartet haben und merken noch nicht so, also wie gesagt, in der Gesellschaft noch nicht so richtig, dass sie unter den veränderten Umständen, unter denen wir jetzt leben, eben diese Effekte nicht mehr haben.
Ja, und merkt Politik es aber?
Politik ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt Menschen in der Politik, die sehen das so und es gibt andere, die sehen es nicht. Bleiben wir mal im wirtschaftspolitischen Bereich, weil das jetzt auch so mein Thema ist. Wir haben gerade die neue Schätzung des Sachverständigenrats bekommen, der uns noch ein Potenzialwachstum von 0,1% bescheinigt. Das ist verdammt wenig. Das heißt, wir haben eigentlich vom Potenzial her, leben wir eigentlich in fortdauernder Stagnation. Und dazu passt ja auch, dass die 1,3% Wirtschaftswachstum, die jetzt für das nächste Jahr vorhergesagt werden, mindestens zur Hälfte kreditgetrieben sind, nämlich von der expansiven Fiskalpolitik, die wir jetzt betreiben. Und wir haben noch nicht raus, wie wir das in einen selbsttragenden Aufschwung ummünzen. Aber darüber gibt es eben auch so keine richtig klare Auskunft. Ja, jeder sagt, wir sind überreguliert, uns geht alles zu langsam, wir müssen in dieser Hinsicht schneller werden, wir müssen Schranken abbauen, Standards zurücknehmen, wir müssen den Leistungsgedanken wiederentdecken, das Unternehmertum, irgendwann kommt dann auch die Steuerpolitik. Da ist überall was dran. Aber es gibt nicht so den einen Punkt, wo man sagt, da liegt die Wurzel des Übels und wenn wir das verändern, dann wird alles besser. Ich glaube, ich komme auf ein Thema zurück, das wir auch schon behandelt haben. Wir brauchen Geduld und das müssen wir den Menschen vielleicht auch klar machen. Wir leben in einer immer schnelllebigeren Gesellschaft und es wird unser Freund Robin Alexander, den wir ja auch mal hier im Podcast hatten, hat das ja mal als diesen Sofortismus bezeichnet. Es wird immer erwartet, es passiert was und dann muss ich morgen den Effekt sehen. Morgen muss ich das alles geändert haben. Aber so funktioniert die Führung eines Landes nicht. Ich habe in der Haushaltsdebatte zum Haushalt 2026 nicht ohne Grund so ein bisschen mit der Seefahrt als Metapher gespielt. Ich habe auch gesagt, so ein Land ist ein großer Tanker. Du legst das Steuer um und es passiert erstmal gar nichts. Und dann fängt das so langsam an, sich zu drehen. Und du musst einfach warten, bis das Schiff wirklich auf einem neuen Kurs liegt. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, das jetzt zu beschleunigen. Wie gesagt, einen Tanker kriegst du auch nicht schneller gedreht, nur weil du jetzt noch hektischer am Ruder drehst oder die Schrauben höher stellst. Das gibt einfach da gewisse Gesetzmäßigkeiten, die man ablaufen lassen muss.
Gut, dann schließen wir mal mit der Metapher. Wie wird unser Podcast in dieser Metapher sein?
Naja, in unserem Podcast sind wir ja vor allem jetzt begleitend unterwegs, begleitend und analysierend. Ich glaube, wir werden 2026 sehr spannende Entwicklungen sehen. Meine größte Sorge ist, dass wir von Dingen, die außerhalb unserer Sphäre passieren, ganz einfach überholt werden können. Also um mal in der Metapher zu bleiben, wir sind noch dabei, den Tanker auf einen neuen Kurs zu legen und Unterdessen jagen irgendwelche Schnellboote schon an uns vorbei oder schlimmer noch, greifen uns möglicherweise von der Seite aus an. Und trotzdem weiß ich nicht, wie man als Tankerkapitän das so fundamental verändern kann. Weil, wie gesagt, es ist, wir brauchen einfach unsere Zeit, um uns auch als Gesellschaft umzustellen, um uns auch auf die neuen Anforderungen einzurichten, nehmen wir sowas wie Digitalisierung. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, also wir machen jetzt ein Fingerschnipsen, von heute auf morgen sind wir digital, sondern wir holen viel nach, auch was wir versäumt haben. Wir sind durchaus mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit unterwegs als vorher, weil wir erleben ja auch bei all diesen Prozessen, da gibt es auch viele Sackgassen und Irrtümer, man muss auch immer mal wieder von vorne anfangen. Und wir haben auch noch immer nicht in der Gesellschaft eine durchgängige Bereitschaft, uns auf den gleichen Weg zu begeben, auf dem die voll digitalisierten Länder jetzt schon seit längerem Sinn. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir können jetzt über Verteidigung reden, ne, über Frage, wie stellen wir uns sozusagen militärisch auf neue Bedrohungen ein. Aber wir können natürlich auch über den Bereich Wirtschafts- und Sozialpolitik reden, über solche Dinge wie Bürgergeldreform, wo wir im Moment auch schon um diese relativ kleine Reform, die jetzt beschlossen worden ist, die aber auch noch immer streitbefangen ist, wo man sieht, schon das durchzusetzen, ist gar nicht so einfach. Und dann kann man sich vorstellen, auf was für Widerstände man erst bei einer großen Reform stoßen würde. Und ich sage auch noch immer, bevor man also den großen Wurf unternimmt und scheitert, ist es vielleicht besser, man macht einen kleineren Schritt, aber ist damit jedenfalls erfolgreich.
Okay, und mit unserem Podcast versuchen wir die Kapitäne und mal, weiß ich, wie heißt das da, Maschinenraummannschaft und sonst wie, zu begleiten, zu beobachten und hoffen mal, dass da wer auch immer so ein Ozean steuert und bestimmt nichts dagegen hat, dass der Tanker irgendwie, wenn auch langsam, aber irgendwie fährt.
Ja, und ich verspreche, ich drehe auch weiter ein bisschen am Steuerrad.
Und ganz persönlich, du als Finanzminister, dein Jahr 2025?
Also ich bin nach wie vor total glücklich, es ist ein großartiger Job. Ich habe mir genau das richtige Ressort ausgesucht, weil es wirklich viel zu lernen, zu bestimmen, zu entscheiden gibt. Es ist sicherlich nicht die einfachste Zeit. Hat schon schönere Zeiten für Finanzminister gegeben, aber auf der anderen Seite kennst du ja auch einen meiner Lieblingssprüche, wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Und das Schwierige hat eben auch manchmal seinen Reiz.
Und außerdem glaube ich nicht an Zufälle. Jeder ist genau da, wo er gerade sein soll.
Na, dann wollen wir das auch mal füreinander hoffen. Und hoffen das natürlich auch für all unsere Hörerinnen und Hörer. Merken, wir haben heute keine wirklich neue Erkenntnis beizutragen gehabt, aber vielleicht konnten wir ein bisschen die Stimmung spiegeln, die so am Jahresende bei uns herrscht, vielleicht auch bei euch, bei Ihnen herrscht, aber ich glaube auch ein bisschen in der Gesellschaft herrscht. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir in einem Jahr auf 2026 zurückblicken, wird die Situation schon eine ziemlich andere sein. Wir werden ein anderes Fazit ziehen.
Ich hoffe, du meinst das positiv. Weil im
Moment hoffe ich auch, ja.
Ist es ist wirklich so ein bisschen leicht erschöpft, etwas resigniert, was einfach mit dieser Übergangszeit zu tun hat.
Trotzdem wünschen wir Ihnen durch allen weiter eine gute Übergangszeit, vor allem aber jetzt erst einmal eine schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. 2026 wird spannend. Und bleiben Sie dabei, wenn wir sagen, lass uns über Politik reden.